Du kennst sicher die Redewendung, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus und große Ereignisse hinterlassen auch ihre Spuren. Wir sind ja in dieser Themenreihe und Christian hat schon gesagt, wo wir gerade ungefähr stehen. Und heute kommt dieser Switch, von dem wir letzte Woche gehört haben. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, was alles kaputt gegangen ist. Und bereits im ersten Buch der Bibel, noch im ersten Buch der Bibel, geht es schon wieder dahin zur Versöhnung. Wir sind gerade mal im 12. Kapitel und hier beginnt das Erlösungswerk Gottes. Und das große Ereignis, es steht eigentlich noch aus, es ist noch weit weg, aber es wirft seine Schatten voraus. Und wenn du einen Schatten vor dir hast, dann weißt du, dass du in dem Schatten nur Konturen erkennen kannst. Du kannst nur schemenhaft erkennen, worum es sich handelt. Du kannst keine Farben sehen, du kannst keine Dimensionen sehen. Es ist in 2D, nicht in 3D. Du kannst nicht die Tiefe erkennen, aber du erkennst, dass dort etwas auf dich zukommt. Du kannst sehen, was ungefähr es sein wird, aber du kannst es vielleicht noch nicht in seiner ganzen Fülle begreifen. Und die Bibel greift dieses Bild vom Schatten auf. Zum Beispiel in Kolosser 2 heißt es, das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Das ist so ein Beispiel, wo Gott am Beispiel der Gesetze deutlich macht, die Gesetze sind nur ein Schatten dessen, was da eigentlich noch kommt. Da kommt noch etwas viel, viel Größeres. Und deswegen wird im Neuen Testament immer wieder zurückgegriffen auf das Alte Testament, weil die Dinge, die im Alten Testament stehen, schon vorankündigen, was dort eigentlich passieren wird. Und deswegen ist das, was im Neuen Testament dann gesagt wird, eigentlich nichts Neues mehr in vieler Hinsicht, sondern es wird zurückgegriffen darauf, es wird nur noch nicht verstanden aus der Sicht des Alten Testamentes. Wenn du ganz am Anfang stehst, wo wir heute sind, in Genesis 12, dann verstehen wir noch nicht alles, was da noch kommen wird. Verheißungen, die gegeben werden, irgendwelche Zusagen, die Gott macht, nicht alles können wir verstehen. Aber was macht das Neue Testament, was macht Jesus selbst, als er auferstanden ist? Er ist auferstanden vom Kreuz, er hängt nicht mehr an diesem Kreuz und er schaut zurück und er geht ganz an den Anfang. Da begegnet er seinen Jüngern und die Jünger verstehen nicht, was ist hier eigentlich gerade passiert. Und er fängt ganz von Anfang wieder an und geht diesen roten Faden mit ihnen durch, von Mose bis hin über die Propheten, bis dahin, was er am Kreuz für die Jünger, für die ganze Welt getan hat. Und erklärt alles, was passiert ist. Und auch Paulus weiß das und er greift das auf und er sagt, wir verstehen das Ganze aus dem Alten Testament nicht, wenn wir eine Decke über unserem Kopf haben, wenn wir das nicht sehen können. Und diese Decke wird erst in dem Moment runtergenommen, wenn wir verstehen, dass wir diesen ganzen Schatten eigentlich erst verstehen aus der Perspektive, wenn wir zurückschauen, wenn wir vom Kreuz her schauen, wenn wir von Jesus her schauen. Aber gerade weil hier im Alten Testament so vieles schon aufgegriffen wird, so vieles schon vorkommt, möchte ich uns diesen Schritte Gottes bis hin zu diesem großen Ereignis anschauen. Jesus sagt, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Also ihr forscht und ihr guckt euch diesen roten Faden an, ihr guckt, was ist da passiert, aber, was passiert? Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Also nicht die Heilige Schrift ist es, die uns das ewige Leben bringt, sondern diese Heilige Schrift deutet uns auf das große Ereignis hin, was passiert ist. Und da ist das ewige Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Fangen wir ganz vorne bei Genesis 12 an. Erste Buch Mose. Dort erwählt sich Gott einen Mann, der heißt Abraham. Und es geht los und Gott verspricht, aus ihm ein großes Volk zu machen. Und er geht mit ihm einen Bund ein. Das ist ein einseitiger Bund, also wir werden verschiedene Bünde auch sehen. Im Alten Testament ist es ein Bund, wo Gott Abraham ein Versprechen gibt, ohne dass er etwas zurück erwartet. Nicht an eine Bedingung geknüpft. Der Herr aber hatte Abraham zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Die einzige Bedingung, die Gott an Abraham stellt, ist, vertraue mir. Mach dich auf den Weg und du wirst sehen, ich werde dich segnen, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Glaube mir. Abraham gehorcht, weil er dieses Vertrauen zu Gott hat und sich deswegen auf den Weg macht. Er hat nur diese Verheißung, aber weiß nicht, wie das aussehen wird. Er hat nur den Schatten, keine Ahnung, wie sich das erfüllen soll. Es wird nicht deutlich, wie das hinterher umgesetzt wird. Hinterher, wenn wir jetzt wieder zurückschauen aus der anderen Perspektive, lesen wir in dem Neuen Testament Stellen wie Galater 3,6. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, Abraham wird der Vater des Volkes Israel, aber nicht nur das. Abraham wird der Vater des Volkes all derer, die an Gott glauben. Er ist das Beispiel dafür, dass Gerechtigkeit daraus entsteht, dass wir glauben. Dass unser Leben nicht an Bedingungen geknüpft ist. Es ist einfach nur dieses Vertrauen, das wir brauchen, um uns auf den Weg zu machen, damit Gott uns zu seinem Ziel führt. In Römer 4, Vers 5 heißt es, wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistung vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt hat. Hier haben wir genau wieder das. Wir haben nichts vorzuweisen, aber wir brauchen einfach nur zu vertrauen und uns auf den Weg zu machen. Das ist alles, was zählt. Und Abraham hat genau das gemacht und wir sehen, dass er genau diese Verheißung auch erfüllt bekommen hat. Er selbst hat es noch nicht mal gesehen, aber seine Verheißungen wurden erfüllt. Er wurde zu einem großen Volk und er wurde zum Segen für andere. Warum? Weil Menschen an Abraham sehen, dass es möglich ist, mit Gott unterwegs zu sein, ihm zu vertrauen und dass uns das als Gerechtigkeit angerechnet wird, nicht unsere Leistungen. Und im Neuen Testament oder aus der Rückschau wird wieder deutlich, dass nicht mehr nur das Volk, das aus Abraham entstanden ist, das Volk Israel zu seinem Volk gehört, sondern dass wir alle Nachkommen von Abraham sind. Denn in Christus ist unsere Gerechtigkeit, durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Das heißt, Abrahams großes Volk, seine große Nachkommenschaft ist nicht einfach nur das Volk Israel, seine biologische Nachkommenschaft, sondern all diejenigen, die vom Kreuz herkommen, alle diejenigen, die glauben, die aus Glaube gerechtfertigt sind, das sind Kinder Abrahams, wir sind sein Volk. Deswegen können wir aus der Rückschau sagen, wir sind Teil des Volkes Gottes, wir wurden hinzugetan. Und deswegen betrifft die Geschichte Israels auch uns als Gottes Volk, weil wir jetzt dazugehören. Aus Abraham wird dann ein großes Volk und dieses große Volk wird dann später in Ägypten leben. Wegen einer Hungersnot sind die darüber gewandert. Und weil dieses Volk immer größer wird, das hat Gott ja auch verheißen, kriegt das Volk Ägypten irgendwann Angst. Mensch, die werden immer größer, die werden uns langsam zur Bedrohung. Was machen wir Menschen, wenn wir Angst bekommen? Wenn wir Angst bekommen, dann versuchen wir zu unterdrücken. Da versuchen wir Menschen klein zu machen. Wir gehen in die Offensive. Und genau das tut Ägypten. Sie versklaven das Volk, weil sie eben aus dieser Angst heraus leben. Sie könnten ihnen zum Problem werden. Gott befreite sein Volk auf wundervolle Weise und führt sie aus Ägypten hinaus. Auszug. Das zweite Buch Mose wird Exodus genannt. Auszug. Bei der Befreiung aus der Sklaverei wird von Erlösung gesprochen. Das Volk wird aus der Situation, in der es ist, herausgeholt. Es wird erlöst von der Situation, in der sie gerade sind. Daher stellt der Exodus als Erlösungstat Gottes das zentrale Ereignis in der Beziehung zwischen Gott und seinem auserwählten Volk dar. Wir haben ja letztens erst diese Reihe gehabt zu den 10 Geboten und dort stellt Gott sich ja genauso vor. Ich bin der Gott, der dich herausgeführt hat aus Ägypten. Ich bin der Gott, der dich befreit hat. Das ist das, wie Gott sich vorstellt. Gott ist ein Gott, der befreit. Und es geht weiter. Sie gehen dann in die Wüste, an den Berg Sinai und dort schließt Gott mit dem Volk einen neuen Bund. Und er sagt, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Gott erwählt sich dieses Volk als ein Volk, das Gott als König hat. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ein Volk, das keinen menschlichen König hat, sondern einen göttlichen König hat. Und das Volk hat jetzt nicht eine Hierarchie, also da kommt der König und dann kommen die Minister und dann kommt irgendwann das Fußvolk, sondern die sind alle eine Priesterschaft. Sie haben alle dieselbe Funktion. Sie sind Priester Gottes. Sie sind ein Volk von Priestern. Was bedeutet das? Diese Definition von Königreich, ein heiliges Volk, ein Königreich von Priestern. Zuerst einmal, das Königreich ist Gottes Königreich. Er ist der König, er ist derjenige, der herrscht. Und die Priester, was sind Priester? Sie sind Mittler zwischen Menschen und Gott. Sie versuchen, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Das, was Menschen sagen, das sagen sie Gott weiter. Das, was Gott sagt, sagen sie den Menschen weiter. Sie versuchen, eine Verbindung herzustellen. Das ist die Aufgabe eines Priesters. Und was bedeutet heilig, wenn sie ein heiliges Volk sind? Heilig bedeutet so viel wie herausgenommen, heraus abgesondert von etwas. Was ist damit gemeint? Ein Volk wird genommen, wird rausgenommen und dient nur noch diesem einen Zweck. Hat nur noch einen Zweck, wofür es eigentlich gerade da ist. Sie hat nur diesen einen Dienst, diese eine Aufgabe, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Das heißt, dieses Volk Israel hat eine ganz, ganz besondere Stellung. Sie sollen ein Volk sein und andere Völker um sie herum sehen, boah, wie cool ist das denn, einen Gott zu haben, der in seiner Herrlichkeit mitten unter ihnen wohnt. Gott war in seiner Stiftshütte mit seiner Herrlichkeit mitten unter dem Volk. Er war derjenige, der das Volk vorangebracht hat, vorangeführt hat. Und die Menschen sollten sehen, wie es ist, mit diesem Gott und nach seinen Ordnungen zu leben. Deswegen gibt Gott dann beim Sinai auch die 10 Gebote, weil er sagt, diese Gebote, die helfen euch, gut miteinander zu leben. Haben wir letztens lange drüber gesprochen, über diese 10 Gebote. Israel soll dieses Paradebeispiel sein, wie gut es ist, mit Gott unterwegs zu sein, in einer Beziehung zu ihm zu leben, ihn mitten unter sich zu haben. Er ist es, der anführt und er ist es, der regiert. Schauen wir wieder vom Neuen Testament her, schauen wir wieder uns den Schatten mal wieder aus der anderen Perspektive an. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Genau dieselben Worte wieder im Neuen Testament. Eine königliche Priesterschaft. Das heißt, das gilt für uns heute genauso wie damals für das Volk Israel auch. Du darfst andere Menschen mit Gott zusammenbringen. Du darfst vermitteln. Du darfst Menschen miteinander mit Gott wieder in Verbindung bringen. Du darfst darauf hinweisen. Und durch dein Leben können Menschen darauf hingewiesen werden, wie es ist, mit Gott zu leben. Das ist auch der Plan heute noch. So sagt es Jesus auch in Matthäus 5, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Genau das war das, was Israel tun sollte. Johannes 13, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie fasst Jesus im Neuen Testament die 10 Gebote zusammen? Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Und an dieser Liebe sollen die Menschen erkennen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir zu Gottes Volk gehören. Und Menschen sollen sagen, boah, das will ich auch. Das will ich auch. Das will ich auch erleben. Ich möchte das auch in meinen Beziehungen sehen. Ich möchte, dass Dinge wieder heil werden. Wir lesen im Neuen Testament auch, und das ist sehr wichtig, dass wir nicht die Vermittler sind, die Menschen mit Gott in Verbindung bringen können, weil wir eben auch Sünder sind. Und im Hebräerbrief wird das dann aufgegriffen und es gibt noch einen Hohepriester. Noch einen, der über diesen anderen normalen Priestern steht, der Hohepriester. Er ist derjenige, der die Menschen dann wirklich im Allerheiligsten vor Gott vertritt. Jesus ist dieser Hohepriester und wir sind die Priester. Er ist derjenige, der den Zugang zu Gott wieder möglich macht. Und wir dürfen das darauf wieder hinweisen. Das Volk wurde herausgenommen, um diesem einen Zweck zu dienen. Und das ist heute bei uns nicht anders. Wir sind herausgenommen, diesem einen Zweck zu dienen. Menschen sollen durch uns, durch unser Leben auf Gott aufmerksam werden. Ich finde das schön, das sehen wir im Neuen Testament dann auch. Als Jesus seine Jünger beruft, was tut er? Er nimmt die Jünger, geht zum Beispiel zum Petrus, er nimmt ihn heraus, er heiligt ihn und sagt, du sollst nur noch diesem einen Zweck dienen, ich will dich zum Menschenfischer machen. Das ist der Zweck, für den du jetzt lebst. Das ist deine neue Berufung. Dafür hole ich dich raus aus deinem Alltag, aus deinem Beruf. Und ich möchte, dass das der neue Zweck ist. Dafür möchte ich dich abstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man vielleicht in eurem Elternhaus, vielleicht bei euch auch selber noch Dinge hatte, die einen besonderen Zweck zugeführt wurden. Vielleicht so ein Sonntagsbesteck. Hattet jemand Sonntagsbesteck, das nur so zu besonderen Anlässen rausgeholt wurde? Kennen wir gar nicht so, ne? Aber Gegenstände, vielleicht eine Sonntagshose, wo du sagst, die ziehe ich jetzt nicht zum Arbeiten an, sondern das ist eine ganz besondere Hose, die soll schön bleiben, die möchte ich zu besonderen Anlässen anziehen und dafür wird sie dann abgesondert. Und so sollen sich das Volk Gottes absondern und soll einem heiligen Zweck zugeführt werden, nämlich mit und für Gott zu leben. Das Volk wird herausgeholt, ist ja erstmal im Sinai noch in so einer Zwischensituation in der Wüste und das Volk kommt dann irgendwann ins verheißene Land. Und Josua, der Nachfolger von Mose, er ist noch einer, der hat das Ganze begriffen, der kann das Volk auch gut vor Gott vertreten. Und auch die Ältesten, die Josua noch selber erlebt haben, noch zu Lebzeiten mit Josua unterwegs waren, die von Josua geprägt wurden, die haben das Volk auch weiter gut vorangeführt, angeführt. Aber dann kommt die Zeit, Josua stirbt, die Ältesten sterben und irgendwie hat man vergessen, wie es ist, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Das Volk ist in einem neuen Land und angezogen von der Religion der Kanaaniter fängt es an, immer mehr damit zu sympathisieren. Also genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich wollte, ist passiert. Gott wollte, dass andere Völker sehen, wie es ist, mit Gott zu leben und das dann auch zu wollen. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Das Volk Israel wendet sich von Gott ab, vergisst Gott, sieht aber, was die anderen Völker haben und will das dann auch. Also genau das Gegenteil passiert. Und das ist ein Problem. Und Gott versucht immer wieder durch Dinge, die er zulässt, zum Beispiel, dass Völker das Volk angreifen, sie wieder zu sich zurückzuziehen. Und deswegen kommt es zu einem Kreislauf. Israel dient anderen Göttern. Gott sagt, okay, ich lasse andere Völker gegen euch aufstehen und er hilft ihnen. Das Volk wendet sich wieder zu Gott und sagt, Gott, bitte hilf uns hier raus. Wir haben es kapiert, wir haben Mist gebaut. Und dann hat Gott ihnen geholfen, er schickt Richter, die ihnen aus dem Schlamassel helfen und dann passiert was? Sie vergessen Gott wieder. Und das passiert ständig und immer wieder in diesem Buch Richter, aber nicht nur in einem Kreislauf, dass es immer wieder passiert, sondern eher wie in einem Strudel, dass es immer schlimmer wird und immer tiefer geht. Im Buch Richter erkennen wir einen periodischen Abfall, es geht immer weiter bergab. Es wiederholt sich, dieser Kreislauf wiederholt sich, aber immer im schlimmeren Ausmaß. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da kann man über das Volk schimpfen, wie kann man so dumm sein? Sie haben gesehen, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, wie er Wunder getan hat, wie sie durchs Schilfmeer gezogen sind, wie Gott ihnen in der Wüste versorgt hat mit allem Möglichen. Wie kann man das alles denn vergessen? Aber ich muss schon sagen, ich merke das in meinem Leben auch, wie schnell ich Dinge vergesse. Es ist gerade mal, wir müssen ja wissen, das sind ja Generationen, von denen wir hier reden. Wir reden ja nicht von Menschen, die gerade so von einer Zeitspanne von 5 Jahren leben, sondern wir reden hier von Generationen. Vor 13 Jahren war ich in Brasilien und diese Zeit in Brasilien hat mich sehr geprägt. Und sie hat mich einiges mit nach Deutschland nehmen lassen. Mein Leben in Brasilien war total entschleunigt. Es hat mir so gut getan, einfach mehr zu schlafen, nicht mehr in diesem Hamsterrad zu sein, weniger Konsum, richtige Prioritäten. Da war so vieles, was ich mir mitgenommen habe. Ich bin in Deutschland, es ist 13 Jahre her. Was glaubt ihr, was davon geblieben ist? Ich habe so vieles schon wieder verlernt, was ich mir dort angeeignet habe. Und ich muss mir das immer wieder vornehmen, das wieder hochkramen und sagen, Mensch, es hat mir doch so gut getan. Aber wie schnell vergesse ich das? Wie schnell bin ich wieder in diesem Hamsterrad drin und vergesse die Dinge, die mir eigentlich gut taten, die ich mir selber vorgenommen habe? Ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann werden wir sehen, wir sind nicht viel besser als dieses Volk Israel. Lass mal ein paar Jahre vergehen. Wie schnell kommen wir wieder dahin, dass wir in alte Muster zurückfallen? Das Richterbuch zeigt uns aber vor allem eins. Es zeigt uns, wie es wirklich die Beziehung zwischen Gott und dem Volk, wie es um diese Beziehung zwischen Gott und dem Volk steht. Wie steht es, was würdet ihr sagen, wie steht es um diese Beziehung? Es ist eine Zweckbeziehung, oder? Immer nur, wenn sie Gott brauchen, immer dann kommen sie wieder an. Oh Gott, kannst du mir bitte helfen? Ich habe da schon wieder Mist gebaut. Oder kannst du mir helfen? Ich bin schon wieder in dieser schwierigen Situation. Immer nur, wenn ich etwas brauche, komme ich zu dir. Gott wird ausgenutzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du so in dein Leben schaust, wann du dich und wie du dich und wie oft du dich an Gott wendest. In welcher Situation gehst du zu ihm? Natürlich wünscht sich Gott von uns, dass wir in jeder Situation zu ihm kommen, dass wir auch mit unseren Klagen zu ihm kommen, dass wir auch, wenn wir Hilfe brauchen, zu ihm kommen. Aber nicht nur. Das ist doch keine Beziehung, wenn ich zu meiner besten Freundin, meinem besten Freund, meinem Partner immer nur komme, wenn ich irgendwas von ihm brauche. Das hat doch nichts mit Beziehungen zu tun. Beziehung hat etwas damit zu tun, dass ich im Miteinander bin, dass ich im Gespräch bin, dass wir darüber reden, wie es uns gerade geht, was uns innerlich bewegt, meine Freuden, aber auch das, was mich bedrückt. Wir sehen an diesem Richterbuch, das ist keine echte Beziehung. Das ist eine Zweckbeziehung. Gott wird einfach nur ausgenutzt. Und ich habe ja gerade gesagt, dass sie bei den Nachbarvölkern dann schnell auch abgeguckt haben, was die anderen haben, was ich nicht habe. Und ihr wisst ja, wie das ist. Auf der anderen Seite des Zauns ist das Gras immer grüner. Und sie sagen, Mensch, die haben einen König. Einen König zum Anfassen. Einen, den man berühren kann, den man anjubeln kann, den man ja bejubeln kann, wenn er in die Stadt einzieht und der uns anführt und der toll uns vor den anderen Völkern auch vertritt. Das wünschen wir uns auch. Vielleicht kennst du das auch, dass du dir irgendwelche Luftschlösser baust und denkst, oh, das will ich so gerne haben, das wäre so cool. Aber eigentlich schadet es dir nur. Ich glaube, die Vorstellung von diesem König, den sie sich wünschen, ist echt eine romantische Vorstellung. Eine Vorstellung, dass das irgendwie sie irgendwie weiterbringt. Und Gott wird mit diesem Wunsch konfrontiert, dass sie gerne einen König hätten. Aber du weißt, wer Gott eigentlich sein wollte für das Volk. Sie sollte ein Königreich sein von Priestern, das von Gott angeführt wird. Gleichzeitig, dass sie einen König wollen, einen menschlichen König, zeigt eigentlich auch ihr Misstrauen zu Gott. Dass sie nicht glauben, dass Gott sie gut führen kann, dass sie dieses Vertrauen nicht mehr haben. Und sie werden damit konfrontiert. Samuel bringt das Anliegen vor Gott und Gott sagt zu Samuel, gib ihnen, was sie wollen, mit ihrer Forderung lehnen sie ja nicht dich ab, sondern mich. Sie wollen nicht mich mehr als ihren König anerkennen. Wie traurig ist das? Gott sagt, hey Samuel, das hat nichts mit dir zu tun. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Volk. Sie haben kein Vertrauen mehr zu mir. Das ist so traurig. Und dann sagt er zu Samuel noch etwas. Erfüll ihre Forderung. Gib ihnen den König. Wenn sie das unbedingt wollen, dann gib ihnen das. Doch warne sie vorher und sag ihnen ausdrücklich, welche Rechte ein König besitzt und was es bedeutet, einen König zu haben. Und jetzt gehen wir das mal durch. Mal ganz kurz. Überlegen wir mal, was bedeutet es eigentlich, einen König zu haben? Ein paar Verse später wird Samuel dem Volk Israel genau sagen, was für negative Konsequenzen es für sie haben wird, wenn sie einen menschlichen König kriegen. Er sagt, eure Söhne werden ins Heer gehen, also sie müssen dann zum Militär. Andere werden eingesetzt werden, die Felder zu pflügen und die Ernte einzubringen. Manche werden seine Waffen und die Ausrüstung für seine Wagen herstellen. Der König wird eure Töchter nehmen, die müssen für ihn kochen, backen, Salbe herstellen. Er wird euch eure besten Felder und Weingärten, Olivenhaine wegnehmen. Er wird ein Zehntel eurer Ernte nehmen und euren Hofleuten und Dienern verteilen. Er wird eure Knechte und Mägde für sich beanspruchen und eure besten jungen Männer und eure Esel für sich beschlagnahmen. Er wird ein Zehntel von eurem Kleinvieh verlangen und ihr werdet seine Knechte sein. Klingt das nach einem attraktiven Königreich? Auf einmal sind nicht mehr alle Menschen gleich, sondern einer wird höher gestellt und die anderen müssen ihm dienen, müssen Abgaben zahlen, müssen ihm wer weiß was leisten. Das Volk will das nicht hören. diese negativen Konsequenzen, was das auf sich, mit sich bringt. Und die werden auch diese Konsequenzen dann später erleben. Und Gott sagt, dann braucht ihr euch aber auch nicht zu wundern. Und wenn ihr dann zu mir kommt und um Hilfe bittet, ja, was soll ich denn dann machen? Ihr habt euch das doch so gewünscht. Die Frage ist, wer oder was darf dein Leben bestimmen? Was soll Prio haben in deinem Leben? Wo gibt es vielleicht Dinge, die du merkst, die wünsche ich mir gerade, aber eigentlich weiß ich auch, es hätte negative Konsequenzen. Aber ich will das so gern. Ich kenne einen Mann, der wollte gerne einen Partner haben. Und die Leute haben ihm davon abgeraten, sich mit diesem Mädchen, dem er dann hinterher zusammen war, auch zusammenzutun, weil sie mit Gott nichts am Hut hatte. Und sie haben gesagt, hey, es wäre doch schön, wenn eure Beziehung, wenn ihr die gemeinsam, in dieser Beziehung auch gemeinsam euren Glauben leben könntet. Und der Mann hat sich nicht darauf eingelassen und nach 3-4 Jahren, das ging so ganz schleichend, hat er sich immer mehr von Gott entfernt. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, was du dir so sehr wünschst, dass du bereit bist, Kompromisse einzugehen, was hinterher vielleicht negative Konsequenzen für dich haben wird. Im Buch Josua geht es ganz am Anfang, als Josua kurz vor seinem Tod steht, darum, dass er ihnen eine Frage stellt. Und die zieht sich dann durch Richter, durch Könige. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, sagt Josua schon damals beim Einzug in das versprochene Land, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Es geht also um die Frage, wer soll mein König sein? Wem möchte ich dienen? Menschen, Gegenständen, Sehnsüchten, wem renne ich hinterher, wem möchte ich dienen? Und auch das ist wieder ein Punkt, das ist auch nicht neu. Als Jesus das im Neuen Testament sagt, haben wir das hier schon im Hinterkopf. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Jesus macht das hier beispielhaft deutlich am Geld. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Wer soll König sein in meinem Leben? Gott ist ein Gott, der uns befreien möchte, gerade von solchen Dingen, von Geld, von Menschen abhängig zu sein. Und er möchte uns in die Freiheit führen. Er sagt, ich hole euch da raus, Exodus. Ihr dürft rausziehen aus dieser Gefangenschaft und deswegen möchte ich euer König sein. Lasst nicht andere Dinge über euer Leben herrschen. Es gibt dann viele Könige, und nur zwei oder nur wenige davon sind wirklich gute Könige, die auch wirklich auf Gott hören, nach seinen Ordnungen leben. Und ihr könnt euch vorstellen, die Leute machen das ja nach, was ihr Anführer tut und das Volk geht immer mehr den Bach runter. Es funktioniert einfach nicht mit einem menschlichen König, das merken sie dann irgendwann doch, aber dann ist es leider zu spät. Es braucht Gott als König. So gibt Gott mitten in diesem Chaos schon ein Versprechen und das finde ich so toll. Obwohl sich das Volk diesen menschlichen König gewünscht hat, sagt Gott zu David, er geht mit David diesen David-Bund ein, so wird er genannt, und er sagt, ich werde einen König schenken und dieser König, der wird über euch herrschen. Und dieser König wird zwar Mensch sein, aber er wird auch Gott sein. Es wird eine ewige Herrschaft sein. Du hast wieder die Möglichkeit, einen Gott als deinen König anzuerkennen. Und dann geht es weiter mit den Propheten. Das Volk, es geht immer mehr bergab. Ihr könnt euch vorstellen, so ein König, der genießt ja einige Vorzüge auch. Und deswegen will natürlich dann irgendwie jeder König sein. Es gibt immer wieder Streit, wer darf König sein. Irgendwann spaltet man sich, es gibt zwei Könige. Und ja, wenn jeder König irgendwie ein schlechter König ist, dann braucht es auch viele Propheten, die sie darauf hinweisen, hey, so wie ihr lebt, könnt ihr nicht weitermachen. Und die Propheten sind voll davon, dass sie Dinge anprangern, die nicht in Ordnung sind. Das, was Gott uns an Geboten gegeben hat, wie gutes Leben miteinander möglich sein kann, das wird alles über Bord geworfen. Es geht um Unrecht, es geht um Ausbeutung, es geht um Korruption, es geht um Ungerechtigkeit. All das wird angeprangert. Nicht, weil Gott so gerne schimpft, sondern er merkt, Leute, ihr macht euch doch damit gegenseitig kaputt. Es gibt Menschen, die verhungern, während die anderen da in ihren Palästen sitzen. Das kann doch nicht wahr sein. Und Gott sieht auch, dass sie auf der einen Seite immer noch ihre Opfer bringen, ihre Gottesdienste feiern und auf der anderen Seite verhungern die Witwe nebenan. Das ist doch Doppelmoral, das ist doch geheuchelt. Und das prangert Gott an. Und irgendwann passiert genau das, was Gott hier beim Sinai-Bund schon angekündigt hat. Der Sinai-Bund, habe ich ja gesagt, ist ein Bund, der auf Gegenseitigkeit beruht. Wo Gott sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in dem Land leben, das ich euch gegeben habe. Und was passiert? Sie bleiben nicht in dem Land, das Gott ihnen gegeben hat, weil sie sich nicht mehr an seine Gebote gehalten haben. Und sie werden nach Babylon geführt, ins Exil. Und da sind wir wieder genau da, wo sie eigentlich weg von wollten, was wir letzte Woche gehört haben. Babylon, Nimrod, ja, die sind ins verheißene Land gegangen, in ein Land, das Gott ihnen gegeben hat, in Beziehung zu Gott. Und jetzt landen sie wieder in Babylon. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du musst mal die Prophetenbücher durchlesen. Als ich sie mir mal durchgelesen habe, also so einfach durch die Bibel durch, hast du das Gefühl, das Volk kriegt die ganze Zeit nur auf die Mütze. Also es ist echt anstrengend, immer so, oh, du hast das falsch gemacht oder das falsch gemacht und das falsch gemacht. Und du hast das Gefühl, die kriegen die ganze Zeit nur auf den Deckel. Aber auch da wieder, da liegen viele Generationen zwischen. Und immer wieder kommt in den Prophetenbüchern dieses große Aber Gottes durch. Ich aber will bei euch sein. Ich aber, und Gott gibt so viele Verheißungen. Und er vergleicht sich sogar mit dem Bräutigam und einer Braut. Und er sagt, hey Leute, ich möchte euer Partner sein. Ich möchte in Beziehung mit euch sein. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr wieder in dieser Beziehung mit mir leben könnt. Und in Hesekiel 16 zum Beispiel nutzt er ein ganz schönes Bild. Und er sagt, ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Also da ist Gott, der zieht sein Volk aus dem Dreck heraus, heilt die Wunden, verpflegt seine Braut und will sie wieder aufpäppeln. Und dein Ruf ging uns aus unter die Nationen wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr. Und dann heißt es später, aber ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe in den Tagen deiner Jugend, und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Und hier kündigt Gott diesen letzten Bund an, den er dann am Kreuz später, dieses große Ereignis, dessen Schatten wir uns jetzt gerade angeschaut haben, dann auch wirklich passiert. Dieser neue Bund eingegangen wird. Ein Bund, der auf ewig gilt. Vielleicht kommt dir dieses Bild von der Braut bekannt vor, im Neuen Testament auch wiederum. Kein neues Bild, das wieder aufgegriffen wird. Da sagt Paulus, ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken oder Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Gott macht immer wieder deutlich, ich gehe dir nach. Ich bin dir treu, auch wenn du nicht treu bist. Ich bin da und ich möchte wirklich diese Beziehung zu dir. Er möchte sie zu Hause zu sich holen, wieder in seine Gemeinschaft. So wie dieser verlorene Sohn, der erkennt, ich habe so viel Mist gebaut, ich hätte mich nie vom Vater entfernen dürfen, der sich auf den Weg macht und zurückkehrt nach Hause. Was bedeutet das alles für uns? Wir sind ja noch lange nicht am Ende unserer Predigtreihe, das große Ganze, und wir werden uns das Kreuz noch anschauen. Wir bleiben heute hier stehen bei diesem Schatten, das das eigene Ereignis vor sich herwirft und uns anteasert, was da noch kommen wird. Ich möchte aber trotzdem dich heute Morgen einladen, dass du dir überlegst, wo stehe ich eigentlich gerade? Dass du sagst, hey, ich bin Teil dieses Volkes Gottes und das Volk hat verschiedene Stationen durchgemacht. Wo stehe ich eigentlich gerade in dieser Beziehung? Und ich glaube, es ist dabei egal, ob du jetzt ganz am Anfang stehst. Ich glaube, diese Schritte kannst du immer wieder im Leben gehen. Ob du jetzt sagst, hey, ich bin gerade ganz am Anfang. Ich habe von diesem Gott gehört. Ich kenne ihn noch nicht wirklich, aber ich möchte jetzt die Gelegenheit haben und nutzen, einen Weg zu gehen. Wenn Gott sagt, so wie zu Abraham, mach dich auf, gehe deinen Weg mit mir. Im Glauben diese Schritte zu gehen. Deswegen, Abraham kann vielleicht bedeuten, Glaubensschritte zu gehen. Vielleicht auch, wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist. Was kann so ein Glaubensschritt sein, der jetzt gerade bei dir ansteht? Etwas, wo du im Vertrauen etwas wagst, weil Gott dich dazu auffordert. Wo deine Beziehung zu ihm auch intensiviert wird. Vielleicht gibt es in deinem Leben aber auch noch Dinge, wo du einfach noch gefangen bist. wo du frei werden sollst, wo immer noch etwas ist, was dich hält, was dich gefangen hält, wo du noch nicht wieder von frei bist. Vielleicht ist es einfach die Aufforderung, ein priesterschaftliches Volk zu sein, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, ein Licht zu sein in dieser Welt. Vielleicht ist es, dass du deine Beziehung zu Gott nochmal neu überdenkst. Ist es eine Zweckbeziehung? Lebe ich vielleicht nur mit Gott, weil ich mir davon etwas verspreche, dass er mir das gibt, was ich brauche, dass er mein Wunschautomat ist? Vielleicht geht es aber auch darum, nochmal neu zu überlegen oder vielleicht auch zum ersten Mal zu überlegen, wer soll eigentlich in meinem Leben König sein? Wer soll regieren? Wem möchte ich dienen? Ich kann nicht mehreren Herren dienen. Vielleicht ist es aber auch dieser Moment heute, dass du sagst, hey, ich habe mich so weit von Gott entfernt. Es ist Zeit für mich, wieder umzukehren, wie der verlorene Sohn nach Hause zu kommen. Ich möchte dich bitten, wir können ein bisschen Musik hören jetzt und nochmal ganz für dich zu überlegen, einfach nur einen Punkt. Ich glaube, wir können in jedem Punkt hier irgendwie weiterkommen. Aber such dir heute eine Lebensstation dieses Schattens, das vom Ereignis vorgeworfen wird. Such dir etwas aus und sag, diese eine Sache, die möchte ich angehen. Ich möchte einen Glaubensschritt gehen. Ich möchte in irgendeiner Sache frei werden. Ich möchte zeugnishaft für Gott leben und so weiter. Such dir eine Sache aus, weil mehr ist auch schwer dann umzusetzen in der nächsten Woche. Und dann geh aktive Schritte. Sprich mit Menschen darüber, was du dir ausgesucht hast, was du dir vornimmst, was du gerne machen möchtest. Sprich mit uns darüber. Wir haben gleich wieder die Möglichkeit, zum Kreuz zu kommen. Such dir etwas aus und überleg, wo stehe ich eigentlich gerade in dieser Beziehung, die ich zu Gott habe. Dazu möchte ich dich ermutigen und ich wünsche dir, dass du da einfach weitere Schritte gehen kannst.